Der OMR Education Podcast.
Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute geht es um das Thema Nachhaltigkeit im E-Commerce am Beispiel der Gen Z, denn die hat ganz besondere Konsumbedürfnisse und das auch online. Und wir haben uns da mal rangetastet und dafür habe ich mir zwei spannende Gäste eingeladen. Und zwar Katharina Kreuzer und Marc Engelmann, ihres Zeichens beide Founder und Co-Founderin von Boomerang. Das ist ein Hamburger Startup, die eine Mehrwegverpackung für den E-Commerce erfunden haben. Denn allein in Deutschland werden pro Jahr 4,3 Milliarden Pakete verschickt und das halt in Papier. Darauf haben die eine Antwort gefunden. Das heißt, es ist eine Mehrwegverpackung mit einem Pfandsystem und ihr Ziel ist es halt einfach, ja, Papierverpackungen im E-Commerce im HDMI zu vermeiden. Warum ist das ein wichtiger Conversion-Faktor? Zum einen ist das bei der sehr sensiblen Konsumentengruppe der Gen Zler und alles, was danach kommt, ein unglaublicher Conversion-Faktor, wenn du das immer halt mit anbietest. Vor allem ist es ein USP, den du deiner Brand geben kannst, denn das macht kaum noch jemand und du wirst natürlich auch ein wahnsinniges Medienecho darauf haben, wenn du einer der Ersten bist, der auf Mehrweg umstellt. Wir haben uns dieses Startup mal rausgegriffen, exemplarisch für ganz viele tolle Gründerinnen und Gründer da draußen in Deutschland, die sich mit dem Thema Mehrwegverpackung im E-Commerce beschäftigen und auch für alle anderen, die versuchen, beim Thema Nachhaltigkeit im E-Commerce was zu leisten. Die beiden erzählen natürlich gleich über ihr Produkt. Das hier ist keine Paid-Episode oder irgendwie Produktwerbung. Nehmt das bitte einfach mal als Denkanstoß. Hat bei mir im Kopf einiges in Bewegung versetzt, vor allem halt am Ende, wo wir so ein bisschen über Kosten reden, im Vergleich zu normalen Verpackungen, wo die Vorteile im Halter liegen und was man damit alles machen kann. Lasst euch einfach mal ein bisschen inspirieren und wenn ihr irgendwas da draußen halt verschickt auf dem Postweg in Kartons, hört euch das einfach mal an, denkt mal drüber nach. Vielleicht ist das ja eine spannende Option. Wir starten rein in die Episode Nachhaltigkeit im E-Commerce am Beispiel der Gen Z mit Katharina Kreuzer und Marc Engelmann. Viel Spaß! Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Heute mit dabei Pipedrive, neues Jahr, neue Ziele und vor allem, wenn du im Bereich Sales arbeitest, egal ob in einem großen oder kleinen Unternehmen, hast du sehr konkrete Sales-Ziele, die du erreichen sollst und vor allem auch möchtest. Ein strategischer Vorteil ist es dabei, wenn du den Überblick behalten kannst und dafür brauchst du das passende CRM und das ist Pipedrive. Pipedrive ist mehr als nur eine stumpfe Pipeline. Pipedrive bündelt nämlich alle relevanten Informationen zu einem Kunden für dich. Darin findest du sämtliche Vertriebsaktivitäten und Gespräche und vor allem verpasst du auch so keine Nachfassaktion und steigerst so signifikant deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es ist wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechtzufinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024.
Werbung Ende.
Hallo Katharina, hallo Marc, schön, dass ihr da seid.
Moin.
Danke für die Einladung.
In guter alter OM Education Tradition. Wer seid ihr? Was macht ihr da? Und warum ist eine saugute Idee, mit euch über das Thema E-Commerce oder Commerce, Konsumverhalten der Gen Z zu sprechen?
Marc und ich gehören zu den drei Foundern des Startups Boomerang, sitzen gar nicht so weit hier entfernt, sind ein Hamburger Startup, das den Verpackungsmüll im Onlinehandel ein bisschen einsparen möchte.
Genau, ich kümmere mich bei uns um das Thema Marketing zum Beispiel, Geschäftsentwicklung und Katharina macht bei uns unter anderem Produktentwicklung und Human Resources.
Wir wollen heute ja mal so ein bisschen darüber sprechen, wie junge Menschen im Internet einkaufen. Und ich finde es immer schön, wenn ihr dem alten weisen Mann hier erklärt, wie das funktioniert. Deshalb lasst uns erstmal eingrenzen, für die, die es eben halt noch nicht wissen. Warum ist die Gen Z für Marketer und speziell eben halt auch im E-Commerce denn so eine spannende Zielgruppe?
Es ist verrückt, dass wir uns die Frage überhaupt noch stellen müssen. Aber mittlerweile ist ja fast alles im Marketing auf die Gen Z ausgerichtet. Aber auch aus gutem Grund. Die Generation ist die größte, die es mittlerweile gab und haben eine unfassbare Kaufkraft. Aber nicht nur die Kaufkraft, die sie mit knapp 21 Milliarden Euro hier in Deutschland haben.
21 Milliarden?
Ja.
Okay.
Also ist eine Studie vom Handelsblatt. Ja. 2021 hatte die Gen Z eine Kaufkraft von rund 21 Milliarden Euro. Und verhältnismäßig oder ziemlich sicher werden viele Gen Zs immer mehr Teil des Arbeitslebens sein, sodass aus diesen 21 Milliarden kontinuierlich mehr werden wird, sobald ihnen auch mehr Geld zur Verfügung steht. Zusätzlich sind sie extrem technologieaffin, heißt, man greift die auch auf viel mehr Kanälen und hat viel mehr die Möglichkeit, sie zu beeinflussen.
Und das ist ja auch, ich hätte jetzt fast gesagt, ein nachwachsender Rohstoff. Also weil das ist ja eigentlich, also die Debatte fängt ja immer so mit der Gen Z eben halt ja an, aber kann man ja eigentlich über alle nachfolgenden Generationen eigentlich auch ja diesen Bogen einfach spannen. Also es ist so mein Eindruck eigentlich, dass es überall relevant ist. Ja.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Charakterzüge der Gen Z so weitergezogen werden und die nächste Generation zum Beispiel nicht handylos, ist ja schon recht groß, ja.
Würde mich auch verwundern. Was sind denn so die Besonderheiten so beim Einkaufsverhalten oder beim Konsumverhalten der Gen Z, wenn man es überhaupt, wenn es gibt es überhaupt die Gen Z vielleicht so als Zwischenfrage oder würdest du das noch weiter oder ihr eben halt noch weiter relativieren?
Also ich weiß nicht, ob es die Gen Z gibt, aber das ist ja auch ein breites Feld, definitiv. Ich glaube, das, was unser Eindruck ist oder was auch mein persönlicher Eindruck ist, ist, dass Authentizität denen super wichtig ist. Das merkt man ja auch schon bei Influencern zum Beispiel. Also wichtig ist halt ehrliche, wenn man Werbung macht, zum Beispiel bei Social Media, dann ehrliche Werbung, ja irgendwas, dass man merkt, okay, das ist ernst gemeint, da stehen die Leute dahinter. Das merkt man schon sehr stark, dass es, glaube ich, sehr relevant ist für die Zielgruppe und die das auch hinterfragen, definitiv, ja.
Ich glaube, das größte Thema ist Nachhaltigkeit. Also immer mehr junge Leute achten darauf, Fridays for Future, ich glaube, keiner kennt es nicht. Die fragen wirklich nach, die wollen Werteversprechen auch einhalten und denen sind mittlerweile auch andere Dinge viel wichtiger, als das zum Beispiel bei meinen Eltern der Fall ist.
Hast du da ein Beispiel für?
Nachhaltige Marken, also nachhaltige kleine Brands zum Beispiel. Man geht weg vom Fast Fashion, man geht weg von billigen Materialien und selbst junge Menschen, die, sagen wir mal, weniger Geld zur Verfügung haben, geben oftmals gerne mehr Geld für Ware aus, von der sie zum Beispiel wissen, woher kommen die Materialien oder wo wird die hergestellt.
Das wäre jetzt immer noch meine nächste Frage gewesen, weil das ist ja so ein laufender Widerspruch in sich. Also wenn wir jetzt mal über E-Commerce eben mal sprechen, also hast du ja eben selber schon gesagt, so irgendwie zwischen Nachhaltigkeit und Fast Fashion, also Preisbewusstsein neben nachhaltigen Qualitätsprodukten, die ja meistens teuer sind. Wie löst man denn dieses Dilemma im E-Commerce für die Gen Z?
Also das Witzige ist, man merkt das auch mal, das ist wie so ein Culture Clash, glaube ich, wenn man mit älteren Generationen zum Beispiel spricht versus Gen Z, die sind viel bewusster, die achten viel mehr auf Thematiken, sei es Vegetarismus, Veganismus und so weiter. Das sind ja alles Themen, die super relevant für diese Themen. Dementsprechend auch, wie Katharina sagt, diese nachhaltige Thematik. Und wenn man dann halt mit älteren Generationen zum Beispiel darüber spricht, dem muss man viel häufiger erklären, warum vielleicht es gut sein kann, wenn man einen veganen einen Tag einlegt oder einen veganen Monat oder einen vegetarischen Tag oder so, während die Gen Z das auf jeden Fall irgendwie viel natürlicher wahrnimmt, viel mehr Dinge hinterfragt und ich glaube, das ist auch im Konsumverhalten, merkt man das sehr stark, da werden Dinge viel häufiger hinterfragt und aus Überzeugung zum Beispiel dann konsumiert oder gekauft oder so, anders vielleicht als bei den anderen Generationen, wo solche Sachen gar nicht so krass hinterfragt werden.
Welche Rolle spielt denn das für den E-Commerce? Also das, wenn ich dann ja zum Beispiel, Fashion wird ja auch häufig in Plastiktüten verschickt oder ähnliches. Ja.
Ich glaube, dass das tatsächlich eine Generation ist, die da auch im Zweifel einfach praktisch E-Mails schreibt und sich beschwert. Ja. Also ich glaube, im Zweifel ist das eine Beschwerdegeneration, die sagt so, nee, finde ich nicht gut. Ja. Und ich glaube, dass die Marken sich, also sei es der E-Commerce, Online-Händler, aber auch Hersteller und Brands, sich darauf anpassen müssen und das tun sie ja auch schon. Also Katharina hat es gesagt, haben eine sehr starke Kaufkraft, sind sehr relevant, sind sehr viele Menschen und auch gerade was Online-Werbung angeht und Online-Shopping sicherlich auch eine der relevantesten Zielgruppen. Man kann sehr stark über Social Media diese Zielgruppe erreichen und das tut man natürlich, wenn man dann auch die Bedürfnisse dieser Zielgruppe halt richtig anspricht. Zum Beispiel halt die Produkte anzupassen, transparenter zu sein. Ja? Also ich glaube, das, was ein ganz großes Problem ist, wenn unsere Generation merkt, dass die Unternehmen nicht so transparent sind, wie sie es vielleicht sein sollten. Ja? Also sei es, weil sie Lieferketten verschleiern oder Produktionsbedingungen nicht stimmen oder ein bisschen Greenwashing betrieben wird oder sowas. Also ich glaube, da sind sie schon sehr bewusst und sagen auch, ob ihnen das passt oder nicht passt, ja.
Ja, da nicht hinzuhören, ist eigentlich der größte Fehler, den man als E-Commercer machen kann. Die Zielgruppe spricht mit dir. Und viele, viele Online-Shops nehmen das tatsächlich aber einfach nur nicht wahr. Also ich denke, man kann die Chance nutzen, dass sie so aktiv sind und ein sehr, sehr, sehr starkes Kommunikationsbedürfnis haben.
Wie kann ich das denn als Brand und speziell als E-Commercer authentisch spielen? Also jetzt, ich sag mal, für jede Bestellung halt ein Baum pflanzen ist ja fast Standard geworden, habe ich so das Gefühl. Oder sollte es vielleicht sein. Und zumindest sehr viele Player im Markt pflanzen halt für jedes Piece, was du kaufst, halt einen Baum.
Ja. Also da gibt es ja viele Sprichwörter, irgendwie ein Mann, ein Wort oder sowas in die Richtung. Und genau so ist es eigentlich. Transparenz zeigen, so wie Marc schon gesagt hat, was man tut, zeigen, warum man es tut. Vielleicht auch einfach Lieferketten darstellen und Hintergründe auch einfach erklären. Und dann klare Maßnahmen aufsetzen. Menschen glauben oftmals nur das, was sie schwarz auf weiß sehen. Also tatsächlich diese Maßnahmen dann auch genauso umzusetzen, wie man es sich vorgenommen hat. Und sollte man Ziele nicht erreichen, vielleicht auch erklären, warum es nicht gereicht hat und wie man es beim nächsten Mal besser machen kann, auf jeden Fall.
Weißt du, was vielleicht auch helfen würde, wäre, wenn man diese Generation oder unsere Generation einfach häufiger einbinden würde, ja? Also einfach mal zu fragen und vielleicht auch einzustellen, ja? Also es ist ja auch, glaube ich, für etablierte Unternehmen, E-Commercer und so weiter. Also ich habe da einen Eindruck, da sind also prozentual vielleicht gar nicht so viele junge Menschen, wenn man die einfach mal einstellen würde und dann vielleicht auch Arbeitsgruppen bildet, ja? Sei es Nachhaltigkeitsarbeitsgruppen, dann weiß man ja vielleicht auch genauer, was die Zielgruppe wirklich haben möchte. Ja. Und ich glaube, das würde schon sehr stark helfen, wenn man das sowohl intern von Seiten der Unternehmen angeht, das Thema, als auch extern versucht, wirklich die Bedürfnisse der Zielgruppe herauszufinden und dann auch anzusprechen. Ja.
Also zum einen mal sich der Sache nicht nur akademisch halt zu nähern, sondern immer dann auch eine Inhouse-Kompetenz halt eben aufzubauen, um da halt authentisch halt zu werden. Und das dann auch abzubilden. Wie kann man das denn abbilden? Also wenn ihr mich jetzt fragen würdet, alles klar, ist ja wie so eine baute Seite, die du auf so einer normalen Website hast, irgendwie können wir jetzt ja sagen, ja, da klickt dir eh keiner ein. Also gibt es smarte Möglichkeiten, zum Beispiel diese Lieferketten darzustellen oder eben als ein Engagement halt irgendwie nach außen zu tragen, ohne dass das Gefühl entsteht, man möchte sich jetzt besonders beliebt machen?
Ich glaube, einen wirklichen Checklistenfaden dazu gibt es nicht. Das kommt immer ganz auf die Zielgruppe an, auf die Brand. Welche Marketingmaßnahmen wurden denn bisher von der Brand gezeigt oder auch unternommen? Aber man kann klar sagen, mach dort Marketing, wo deine Zielgruppe ist. Ja. Sprich mit denen, Umfragen, versuch sie mit einzubeziehen. Oder so wie Marc eben schon gemeint hatte, ist bei uns im Startup auch derselbe Fall. Unsere Zielgruppe sind tatsächlich auch vorrangig junge Menschen, weil sie dieses Nachhaltigkeitsbedürfnis haben, sowie aber auch viel online shoppen. Und sagen wir mal so, ein Großteil unserer Mitarbeitenden sind genau in dem Alter unserer Zielgruppe. So arbeiten wir da einfach auch nicht dran vorbei.
Und wie du sagst, also so, ich glaube, so eine About You-Seite oder eine Pressemitteilung ist vielleicht der falsche Weg. So, also die Kanäle nutzen, die Generation auch nutzt, also sei es TikTok, Instagram und so weiter. Und das ist das, was wir eingangs gesagt haben, das ist authentisch, ja. Mhm. Also authentisch zum Beispiel auf TikTok oder auf Instagram, so ein bisschen behind the scenes mäßig greifbarer, ehrlicher, solche Themen zu transportieren, anstatt eine Pressemitteilung rauszuhauen und dann auch in einem Pressedeutsch versuchen wir so wenig wie möglich preiszugeben und so politisch korrekt zu sein wie möglich, ist vielleicht auch manchmal der falsche Weg, sondern wirklich einfach ehrlich, authentisch auf den Plattformen der Zielgruppe diese Themen zu thematisieren.
Also dann auch als E-Commercer eben halt, ist ja dann ganz weit vorne eben halt im Funnel, wenn man dann über die Social Media Kanäle spricht, also da diese Themen also auch schon aufgreifen und platzieren wäre auch Empfehlung.
Ich glaube, das würde sehr stark helfen, ja. Also, wie gesagt, die E-Commercer machen ja auch Werbung auf Social Media und ich finde, dann ist es auch in Ordnung, diese Themen auf Social Media zu thematisieren. Das ist ja auch immer, man hat ja auch immer so ein, das ist ja immer ein Ausgleich zwischen, man nutzt Werbemechanismen, ja, um Umsatz zu generieren und damit ein Interessent oder eine Interessentin so einen Kanal auf TikTok oder Instagram dann aber auch wirklich abonniert, muss man da auch noch ein bisschen Mehrwert schaffen, kannst ja nicht nur Werbung machen. Ja. Und das ist ja vielleicht so ein Mehrwert, ja, einfach zu sagen, ey, das ist übrigens unser Background, unsere Story, unsere Vision, da wollen wir hin. Mhm. Und ich finde, da ist es völlig egal, wie alt oder jung eigentlich deine Brand ist. Wenn du das vernünftig machst, zielgruppenspezifisch, dann kann man auch ganz neue Zielgruppen erschließen. Ja? Also da gibt es ja viele Firmen, auch mit Filialinfrastruktur, die eher ältere Zielgruppen ansprechen. So, ich finde, die könnten eine viel bessere Social-Media-Arbeit machen, um halt ganzheitlich, authentisch ihren Ansatz darzulegen, wenn er denn auch wirklich authentisch und ganzheitlich ist. Ja? Also vielleicht nehmen das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel jetzt auch gar nicht so viele Unternehmen ernst, weiß ich nicht. Wenn sie es aber tun, dann finde ich, kann man auch darüber sprechen und das darlegen. Ja.
wenn man das Know-how intern nicht hat oder vielleicht bislang traurigerweise noch nichts in Richtung Nachhaltigkeit gemacht hat, gibt es ja auch die Möglichkeiten, dieses Know-how durch Partnerschaften zu gewinnen. Also wenn das Thema Neuland ist, man vielleicht keine Ahnung hat, wo kriege ich diese nachhaltigen Kunden her, wie kann ich diese Zielgruppe und diese Kunden denn überhaupt erreichen, dann gibt es unzählige Initiativen sowie auch Stiftungen, die sich eben genau darauf spezialisieren, Firmen zu helfen, nachhaltig zu werden und dann eben auch nachhaltige Zielgruppen zu adressieren. Ansonsten Zertifikate. Also manchmal ist es einfach ganz gut, wenn man dem glauben kann, was tatsächlich auch geprüft worden ist. Also zu sagen, was ich tue, ist oft nochmal ein ganz anderer Schuh, in dem ich belege auch, was ich wirklich getan habe.
Also wenn man gerade nochmal diese Besonderheiten bei dem Konsum und bei der Brandkommunikation mal zusammenfasst, also können wir davon sprechen, es geht um einen bewussteren Konsum eben halt, der eben halt da stattfindet, irgendwie, dann nämlich das Thema Nachhaltigkeit auf alle Fälle eben halt irgendwie eine, ja, ein Conversion-Faktor halt irgendwie ist, irgendwie, und dass man das dann eben halt dann auch irgendwie ganz vorne im Funnel und dann auch bei der Außenkommunikation einfach ehrlich, transparent, authentisch platzieren sollte und einfach nicht so wie, hey, wir machen das jetzt auch, sondern da einfach den Weg finden soll, die Zielgruppe zu erreichen. Das habe ich nochmal zusammengefasst, warum. Ich habe euch ja aus einem bestimmten Grund eingeladen, denn ihr kennt ja die komplette Verwertungskette. Also ja nicht nur immer im Online-Einkaufen, also ja. Haben wir schon geklickt und weil jetzt, deshalb seid ihr ja auch hier, dann geht's ja weiter. Denn alles, was wir ja online kaufen, wird ja irgendwie verpackt und verschickt und da kommt ihr ins Spiel. Ihr habt ja eine Mehrwegverpackung für Versand, für E-Commerce oder mal Versand eben halt erfunden. Inwieweit spielt dieses kleine Gimmick, sage ich jetzt einfach mal, im E-Commerce bei dieser Zielgruppe halt eine Rolle?
Du weißt, das Coole ist eigentlich, dass unser Produkt so die, die ganze Supply Chain abrundet. Ja? Also wir haben das eben gesagt, bewusstes Einkaufsverhalten. Ja, also den Konsumentinnen und Konsumenten sind nachhaltige Produkte wichtig. Denen ist vielleicht wichtig zu sehen, das T-Shirt A, T-Shirt B, wie viel CO2 stößt das eigentlich aus? Kann ich das gegenrechnen? Wenn ich dann in den Checkout-Prozess gehe, dann wollen die vielleicht einen generellen CO2-Rechner haben. Wie viel CO2 hat meine Bestellung hier eigentlich ausgelöst? Kann ich das eventuell kompensieren? Dann geht es in Richtung Versand langsam. Ja, dann gibt es vielleicht nachhaltige Versandoptionen. Ja, Go Green und was es da alles gibt. Und dann sind wir sozusagen der letzte Part in dieser Supply Chain, aber ein nicht unwichtiger und vor allen Dingen ein in sehr langer Zeit ignorierter Part dieser Supply Chain, nämlich die Verpackung. Für viele ist so ein Karton immer einfach nur, es ist halt ein Karton, mein Gott.
Wollte ich gerade sagen, ist ja ein Karton, quasi mal kriege ich, mache ich klein, quasi bring ich zum Altpapier quasi mal, den ich habe recycelt, quasi, weil in Ordnung.
Ja. Genau, also zum einen sind erstmal die Papiertonnen immer voll, so ich glaube, das kennt jeder und das hat uns übrigens auch immer extrem genervt, weswegen wir angefangen haben, dieses Startup zu gründen, weil die Papiermülltonnen immer voll sind und das wird ja perspektivisch immer mehr, ja, also bestellen immer mehr Leute online. Also das ist auf jeden Fall ein Thema und dahingehend sozusagen haben wir dann so eine Mehrwegverpackung entwickelt, um halt diesen Verpackungsmüll zu reduzieren, um halt auch diese letzte Lücke zu schließen und auch Online-Shops, Brands eine Möglichkeit zu geben, dass sie ihre komplette Supply Chain, was Nachhaltigkeit angeht, komplettieren können mit einer Versandoption oder mit einer Verpackungsoption.
Ja, wichtig war hierbei aber auch zu beachten, ja, wir haben immer mehr das Bedürfnis nach Nachhaltigkeit. Dennoch muss man auch einfach sagen, die Menschen sind faul. Ich bin auch faul, sind alle ein bisschen faul. Und deswegen war es uns besonders wichtig, eine Lösung zu finden, die für alle Stakeholder eine einfache Lösung ohne Mehraufwand ist. Also man kann die beste Idee haben, wenn das aber für den Endkunden ein unfassbarer Zeitaufwand bedeutet, dann am Ende des Tages wird es nicht gemacht werden. Also was zum Beispiel extrem nervig ist, ist die ganzen Kartonagen zu zerkleinern, zum Papiermüll zu bringen und. Und unser Ziel war es auf jeden Fall, das entweder noch einfacher zu machen oder wenigstens genauso zeitaufwendig wie die Einwegkartonage jetzt auch schon. Und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft, eine Lösung zu finden, die recht easy ist für jeden.
Und das löst ihr ja durch ein Pfandsystem. Lass uns mal gerade abgleichen, was es ja für Sachen gibt. Also es gibt ja diesen klassischen Versandkarton, mal die Mate ist ja definitiv wahrscheinlich mal die bessere Alternative als Plastik, mal wenn man es mal verschickt. Was habe ich denn noch so in der Zeit geschickt bekommen? Quasi mal irgendwie so Seegras, glaube ich, war das solche
Verpackung. Ja, Graskartons gibt es auch.
Was gibt es da noch?
Genau, also es gibt Graskartons, es gibt biologisch abbaubare Versandverpackungen. Das Problem ist, und ich glaube, das ist auch unser Education-Ansatz, ja, wir müssen ja auch immer auf viel aufklären, ist das, weil unsere Verpackung ist zum Beispiel aus dem Recycling-Kunststoff, ja, und viele fragen so, ey, ihr ersetzt jetzt einen Karton durch Plastik, wie kann das sein? Aber das Problem ist ja, dass ein Karton relativ viele Ressourcen aufwendet, ja, also man braucht Wasser, Zellstoff, Bäume, also Holz und Co. Und vor allen Dingen stößt CO2 aus und benötigt Energie. Der wird ein einziges Mal benutzt, aufwendig produziert und landet dann in der Tonne. Dann ist es aber noch nicht vorbei. Dann muss die Müllabfuhr kommen. Es gibt immer mehr Kartonmüll, immer mehr Mülltonnen, die müssen häufiger kommen und so weiter. Also bis das dann mal im wirklichen Recyclingprozess ist, stößt es ja wieder Energie aus oder verbraucht wieder Energie. Und unser Ansatz sozusagen ist, halt eine Verpackung aus einem Recyclingmaterial zu holen. Das heißt, Plastikmüll aus dem System zu nehmen, in eine neue Form zu geben sozusagen, daraus eine Versandverpackung zu gestalten und die kann man bis zu 50 Mal wiederverwenden. Das heißt, mit einer Verpackung ersetzen wir 50 Kartons, 50 Mal weniger CO2, 50 Mal weniger Müll und dann langsam, finde ich, wird ein Schuh raus, weil man merkt, okay, wenn ein, und da geben uns Umweltverbände auch recht, wenn man einen Recycling-Kunststoff, daraus eine Mehrwegverpackung herstellt, ja, sei es Versandkarton, Essens-to-go-Sachen oder eine Tragetasche, dann sind die immer nachhaltiger als Einwegprodukte. Und dann ist es völlig egal, ob der Einwegkarton aus Gras, Stroh ist oder ob aus biologisch abbaubaren Kunststoffen. All das, was nur einmal benutzt wird und in einer Tonne landet, das ist immer schlechter als eine Mehrweg-Alternative. Deswegen ist eigentlich der Mehrweg der einzig wahre Weg sozusagen, um gerade in so einem System ein zirkuläres System zu schaffen. Und genau.
Bauen wir das jetzt mal wieder in unseren Online-Shop ein. Wir sind jetzt ja gerade bei, der Warenkorb ist voll quasi, geht jetzt um die Conversion. Du hast eben ein spannendes Beispiel gebracht, eben mal dazu sagst, ja, so einen CO2-Rechner da einzubauen. Wahnsinnig smart, habe ich noch nie gesehen. Wisst ihr, wie, ob, wenn man so eine Versandoption da einbauen würde, ob das die Conversion Rate im E-Commerce steigern würde bei der Gen Z?
Ich denke, das wird vor allem langfristig zeigen, sobald Mehrweg noch mehr Teil unserer aller Alltage werden wird. Es gibt neue Gesetze, die in die Richtung Mehrwegquote geht, so wie es zum Beispiel auch beim Pfandflaschenpfand einige Jahre gebraucht hat, bis der Kunde wirklich verstanden hat, so funktioniert das. So wird das auch in allen anderen Lebensbereichen im Bereich Mehrweg sein. Nehmen wir die klassischen Essence-to-go-Verpackungen, die mittlerweile ja auch schon immer mehr Teil unserer Alltage werden. Und in 2-3 Jahren wird es ziemlich peinlich sein, mit einem Einwegcup noch rumzulaufen. Und wir schätzen, wir und auch Studien sowie Forschungen schätzen ein, dass das auch bei Einweg zu Mehrwegverpackungen der Fall sein wird. Dass die Conversion Rate eben nicht schlechter dadurch wird, weil der Kunde es mittlerweile schon kennt und auch schätzt, weil eine Infrastruktur aufgebaut worden ist über die Jahre.
Ich glaube, man hat am Anfang definitiv einen Wettbewerbsvorteil. Also ich glaube ganz stark, dass jetzt Brands, Marken, Online-Shops, die sagen, ey, wir schließen die Supply Chain, was Nachhaltigkeit angeht, wir bieten auch so eine Mehrwegverpackung an, dass sie ganz klar Zielgruppen damit abholen können, die sie vielleicht vorher nicht erreicht haben oder die sie darauf aufmerksam machen. Das ist auch für viele Unternehmen, muss man ganz klar sagen, einfach ein Branding-Thema. Ja? Also die, sagen wir mal so, wenn die nicht irgendwie gezwungen wären von irgendwem, ja, sei es vom Markt oder von der Gesetzgebung oder wem auch immer, dann würde das sicherlich deutlich länger brauchen, bis sie es machen. Und das ist ja ein guter Hebel zu sagen, ey, eine etablierte Fashion-Brand zum Beispiel bietet jetzt Mehrwegverpackung an. Ich glaube ganz, ganz stark, dass sehr viele Menschen dann und auch gerade die Gen Z da drauf guckt, sich das anschaut und dann sagt, ach cool, das wusste ich gar nicht. Ach, das ist ja cool, dass die da so nachhaltige Alternativen anbieten. Deswegen glaube ich schon, dass gerade am Anfang sich so Conversion Rates, Click Rates und so weiter schon deutlich verbessern werden, weil sie vielleicht auch wirklich Zielgruppen erreichen, wo sie vielleicht vorher Schwierigkeiten hatten oder so.
Wie du ja schon eben gesagt hast, macht die Geschichte mal halt ja auch rund. Also gibt ja dann ja auch immer bei speziellen Modeplattformen oder ähnliches ja diesen, ich nenne es einfach mal Flohmarkt oder Second Market oder wie das Ding dann auch immer heißt, irgendwie, dass man sagt, ist ja einfach eine runde Geschichte, wenn das dann noch in eine Mehrverpackung halt zurückkommt. Ich würde gerne nochmal das Stichwort gezwungen aufgreifen, denn das habt ihr mir ja gesteckt, dass das einmal nicht nur ein frommer Wunsch ist, dass da eben mal, dass man da jetzt einfach sich besser oder nachhaltiger mit Verpackung halt beschäftigen soll, sondern dass da auch vom Gesetzgeber aus unterwegs ist.
Das ist total geil, definitiv. Wir haben da, ehrlich gesagt, eh schon drauf spekuliert und gehofft, ja, weil wir wissen ja, eine Mehrwegangebotspflicht gibt es für Essens-to-go-Verpackungen so. Ja. Und die EU hat tatsächlich ihre Verpackungsgesetze novelliert. Das bedeutet, es gibt EU-Verpackungsverordnungen, die müssen die einzelnen nationalen Mitgliedstaaten übernehmen in ihre Gesetzgebung. Und die werden, das liegt jetzt bei der EU-Kommission zur letzten Beratung, und da der Vorschlag der EU ist, dass 50% aller Online-Bestellungen in der gesamten EU in Mehrwegverpackungen versendet werden müssen. Und da steht nicht drin, bitte in Graskartons oder bitte in was auch immer, sondern steht drin in Mehrwegverpackungen. Eine Mehrwegverpackung ist nur dann eine Mehrwegverpackung, wenn sie in ein Mehrwegsystem kommt. Ja? Das ist bei uns Pfand, Aufbereitung, Rückführung, Reinigung, die Logistik dahinter. Die muss ja mehrfach benutzt werden. Du kannst nicht da Mehrweg draufschreiben und dann in die Tonne werfen. So. Und das ist richtig geil, weil 50%, das sind ja, also allein in Deutschland haben wir 4,5 Milliarden Paketsendungen jedes Jahr, ja. Also alleine in Deutschland wären 50% ja schon über 2 Milliarden, ja.
Sag doch mal die Zahl bitte.
4,5 Milliarden Bestellungen. Zalando alleine macht 180 Millionen Bestellungen, glaube ich, im Jahr. Ja. Also das ist enorm viel. Wenn ich das auf die EU hochrechne, dann sprechen wir über hunderte Millionen und Milliarden an Paketen, die durch Mehrwegsysteme ersetzt werden müssen. Hm. Und zudem hat die EU noch den Leeranteil im Paket minimiert. Finde ich auch total cool, dass die EU da so auch so vorreitermäßig, weil normalerweise sind immer die Startups, die alle mal so ansticheln müssen und sagen so, ey, macht mal und bitte. Hm. Und jetzt hat sogar die EU-Kommission uns das fast vorweggenommen und gesagt so, ey, bitte Startups, macht mal oder Unternehmen, kümmert euch drum. Und der Leeranteil im Paket soll da auch minimiert werden. Das heißt, man soll weniger Luft quer durch Deutschland schicken. Ja?
Da hatten wir mal einen schönen Satz in der Think This Tag-Episode zum Thema Logistik, eben halt, wo es eben halt der clevere Satz ist, das teuerste, was wir verschicken können, ist Luft.
Ja, und das passiert extrem häufig. Also wie oft, man kennt das doch. Also ein großes Paket, kleiner Inhalt, das ist ein Klassiker, ja. Und das passiert immer noch. Hätte ich was bestelle, das habe ich letztens noch gehabt. Kleine Sache bestellt, Riesenpaket bekommen.
Ja.
Und das soll reduziert werden auf 40%, also Maximum 40% Luft im Paket. Könnte unserer Meinung nach noch weniger sein. Hm. Und unsere Verpackung kannst du halt in der Größe verstellen, ja. Das heißt, auch diese Luftthematik hast du damit.
Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Werbung Ende.
Lass uns gerade nochmal zu dem Gesetz zurückspringen. Wie gesagt, du hast gesagt, das ist eine Vorlage. Gibt es da, also ist das... Ist das ein sicheres Ding?
Doch, es ist, genau, also sagen wir mal so, die größte Hürde ist gemacht. Also diese Gesetzesvorlage oder diese Novellierung, wie man sagt, also die Änderung des Verpackungsgesetzes wurde vorgestellt. Es waren mal 80%, aber sagen wir mal so, es haben sich Lobbyverbände sehr stark eingebracht, um diese Quote runterzubringen. Mhm. Und dann hat die EU immerhin jetzt noch 50% Quote vorgeschlagen. Das liegt jetzt in der EU-Kommission und die müssen das jetzt final abstimmen und dann müssen die nationalen Staaten das ins nationale Recht übernehmen. Das ist jetzt nicht in 1-2 Wochen getan, das wird sicherlich noch ein paar Monate dauern. Und dann gibt es halt Daten, ab wann das gilt. Das gilt dann nicht ab sofort, aber dann ist es schon mal in den nationalen Parlamenten, also Deutschland, Italien, Frankreich, müssen das alle einmal abstimmen. Aber die EU macht die Vorgaben, ja. Und
genau. Also die EU gibt Mindestvorgaben vor. Bedeutet, wenn 30 oder 50% die Mindestvorgaben der EU-Kommission sind, kann ein Staat immer noch sagen, ja okay, 50 hört sich toll an. Ich möchte aber, dass 70% bis zum Beispiel 2027 erreicht sind. Also man hat immer noch eigene Spielräume als Staat.
Genau, also es ist ein super, für uns eine super Vorlage. Ich gehe auch ganz stark davon aus, dass das in der EU-Kommission durchgeht. Wie gesagt, wird da im Parlament nochmal, oder im EU-Parlament vor allen Dingen, wird das jetzt nochmal abgestimmt.
Also macht sich wenigstens schon mal irgendwie als E-Commercer oder Versender oder was auch immer irgendwie schon mal locker Sinn, darüber nachzudenken. Jetzt springen wir mal in eure Kernkompetenz. Jetzt bin ich halt E-Commercer, hab das jetzt gerade gehört und sag, oh, sollte ich mich mal mit beschäftigen. Was mache ich jetzt?
Mit der Reaktion bist du tatsächlich aktuell nicht alleine, ja.
Ja. Da sitzen wir hier. Kannst du es gerne fragen. Ja. Oder wenn du E-Commercer wärst oder anschreiben.
Ja, mache ich jetzt gerade mal. Genau. Also, ihr kennt ja die komplette Logistikkette. Also ich meine, was da alles für dahinter steckt, für Prozesse. Oder ich stelle mir wahnsinnig kompliziert vor. Eben mal, wenn man hat ja eingeschleifte Prozesse, irgendwie in Mat Logistikzentren, man hat eine Versandorganisation, was auch immer. Also was passiert nach dem Oh? Also wenn ich euch fragen würde, mache ich jetzt gerade.
Also man würde uns erstmal mit uns sprechen und dann muss man natürlich erstmal ein paar Themen klären. Also muss IT-Themen besprechen, ja. Also wir haben zum Beispiel eine App entwickelt, das ist eine sozusagen für Shopify eine In-App. Wenn du einen Shopify-Shop hast, kannst du super easy einfach diese App installieren und dann taucht Mehrwegverpackung im Checkout-Prozess aus, weil das muss ja optisch dargestellt werden. Dann haben wir einen Pfand von 3 €, das wird auf die Rechnung aufgeschlagen einfach, das bezahlt der Endkunde, die Endkundin und dann muss das Pfand ja irgendwie wieder zurück überwiesen werden. Und wir haben und wollen keine Zahlungsdaten der Kunden haben, das heißt, wir müssen eine Schnittstelle schaffen, eine IT-Schnittstelle, um dieses Pfand automatisiert über den Online-Shop zurück zu überweisen. Und diese IT-Integration muss man mit den Shops besprechen. Wenn das größere Online-Shops sind, dann gibt es da API-Schnittstellen. Also es gibt da, sag ich mal, individuelle Möglichkeiten, um auch uns da irgendwie onzuboarden. Und dann gibt es Logistik-Thematiken. Ja? Also zum Beispiel, weiß ich nicht, der ein oder andere große E-Commercer hat da jetzt für ein paar Millionen Euro eine Kartonfaltmaschine hingestellt. Das ist toll. Jetzt hat er von dieser EU-Verpackungsverordnung gehört, so wie wir, und denkt sich so, scheiße, ja. Musste sich auf 20 Jahre amortisieren, jetzt habe ich aber nur noch 3 Jahre oder 5.
Hat sich ausgefaltet, ja.
Genau, hat sich ausgefaltet. Aber wir wären ja kein Startup, wenn wir auch nicht dafür eine Lösung hätten. Also wir haben eine flexible Versandtasche, aber entwickeln auch andere Produkte, zum Beispiel eine kartonähnliche, also eine feste Box, die man dann zum Beispiel automatisieren kann in so einer Karton. Und da wird halt kein Karton mehr aufgefaltet, sondern eine flexible Mehrwegbox aufgefaltet, auch aus einem Recycling-Grundstoff. Und das sind alles so Thematiken, die man mit denen dann besprechen muss. Dann geht aber so ein Onboarding-Prozess, sag mal von einem Shopify-Shop, da dauert es vielleicht ein paar Wochen, bis zu einem sehr großen Individual-Shop-System von einem größeren Brand oder so, dann dauert es vielleicht 3 Monate oder so. Aber auch die haben ja intern, die können ja nicht morgen sagen, ey, wir stellen das jetzt alles um, wir machen das jetzt sofort. Auch die haben ja mindestens mal irgendwie 6 bis 8 Wochen Vorlaufzeit bei solchen Thematiken oder mehr, 100 Tage.
Wir haben uns da natürlich auch schon Gedanken gemacht. Die Online-Shops haben ihre Kernkompetenzen und das ist nicht Verpackungen, das ist nicht ein Mehrwegsystem. Und die haben dafür auch meistens keine Kapazitäten vom Personal sowie auch von den Ressourcen der Mitarbeiter. Und deswegen haben wir eine All-in-One-Solution entwickelt, die eben alle diese Punkte abdeckt. Das heißt, es hat sich jetzt nach viel Aufwand angehört, aber nur auf unserer Seite. Genau. Also wir haben für eine Lösung gesorgt, die für den Online-Shop easy ist, um angebordet zu werden und auch dann in den nächsten Schritten für wenig Mehraufwand sorgt. Bedeutet, so wie Marc das auch schon angeschnitten hat, wir übernehmen die Rückführung, wir übernehmen die Reinigung, wir übernehmen das komplette Pfandsystem, welches digital und automatisiert läuft, sodass sich der Online-Shop weitgehend zurücklehnen kann und trotzdem nachhaltig sein kann.
Ich nehme auch mal an, dass es keine Werbesendung ist. Wie gesagt, so einmal als Disclaimer, es gibt auch noch andere Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen oder andere Pfandsysteme für E-Commerce die mir anbieten.
Genau, also auch für Spezialthematiken. Ja, also wir sind ja mehr so, wie sagen wir mal, non-fragile Items, also Kleidung, alles, was nicht kaputt gehen kann. Ja. Wobei wir mit dieser Boxlösung auch da weitergehen. Aber es gibt auch da Anbieter, die konzentrieren sich zum Beispiel auf Weinflaschenversand. So, ich sag mal so, das ist jetzt nicht unsere Kernkompetenz, Weinflaschen zu versenden. Hm. Also sorry für die, die zuhören, wir Wein online Weinhandel haben. Aber da können wir vermitteln an andere Startups. Ja. Da gibt es Schwerpunkte, ja. Da gibt es auch Startups, die haben voll... Also so viel übrigens gibt es nicht, ja. Es ist schon eher eine grüne Wiese und ich glaube, wir haben da eine ganz gute Stellung und ganz gute Vorarbeit geleistet. Aber es gibt dann auch Startups, die haben so voll technologisierte Boxen, die haben einen Flüssigkeitssensor, einen Stoßsensor, einen GPS drin und so weiter. Total geil, aber für ein T-Shirt. Ja. Also braucht man das jetzt nicht so. Ja. Aber für viele andere Produkte ist es sinnvoll. Deswegen teilt sich der Markt doch da, glaube ich, ganz gut auf. Ja.
Also zum Beispiel für Reifen.
Reifen ist auch nicht unser Thema.
Die halten einiges aus, aber an Reifen, da stoßen wir dann auch an unsere Grenzen.
Ein Reifen wird verpackt, wenn er online verschickt wird?
Ja, das ist ein großer Markt.
Teilweise aber oft sich auch in Folie eingewickelt und so weiter. Und da gibt es auf jeden Fall auch Startups, die machen dann ja eine Mehrweglösung für Reifenversand.
Ja, bei über 4 Milliarden Sendungen sagt, ist der Markt ja immer noch groß genug für andere. Ist auch spannend, was ihr sagt, immer, dass immer, dass man, wir wollen ja für dieses Thema immer sensibilisieren, dass man immer gucken muss, immer, was will ich eigentlich verschicken, immer, wo ist mein Problem und dass es immer da immer verschiedene Lösungen halt für gibt. Was ich mir auch noch schwierig vorstelle, ist, wie bringen wir das denn dem Konsumenten bei? Das ist ja auch eine große Herausforderung, also das zu lernen. Also ich bin alt genug, um mich noch an die Einführung des Dosenpfands zu erinnern. Also es war ein Wahnsinnsaufschrei, der durch die Republik ging, dass wir jetzt unsere Plastik und Flaschen und Dosen sammeln müssen oder dürfen und die mal zurück zum Getränkemarkt bringen, um sie da in einen Automaten zu stecken. Im Endeffekt hat man sich danach dran gewöhnt. Das war aber vom Bund, glaube ich, damals eine riesige Aufklärungskampagne, die medial begleitet worden ist. Habe ich jetzt für Mehrwegverpackung im E-Commerce noch nicht gehört.
Ist dann auch mehr unsere Aufgabe, vielleicht aber auch deswegen, weil wir hier sitzen, um einfach so über Themen aufzuklären oder so, über die man sich halt vorher vielleicht nicht so viel Gedanken gemacht hat. Ich glaube übrigens, auch da spielt die Gen Z wieder eine Rolle. Wir haben den Eindruck, für die ist es viel intuitiver. Also ich will ja gar nicht andere Generationen angreifen, aber man Mach merkt, hört hoffentlich keiner zu. Aber ganz ehrlich, also wenn wir haben da eine Anleitung in dieser Verpackung, ja, und auch oft, also das, ich finde, das muss man oft dieser Generation gar nicht mehr so stark erklären. Du sagst, Mehrwegverpackung kostet 3 Euro, Pfand, kannst den Briefkasten werfen. Ja. So what, fertig, ja? Und das ist ja auch unser Ansatz. Während man, glaube ich, dann bei anderen Zielgruppen dann eher nochmal erklären muss, ja, aber wie kriegen jetzt das Pfand zurück? Wie wird das jetzt gefaltet? Und so, deswegen ein bisschen Aufklärungsarbeit bei uns, aber gerade jüngere Zielgruppen spielen uns auch schon sehr gut in die Karten. Die wollen das, die verstehen das, die haben Bock drauf.
Ja, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe es schon einige Male erklärt, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob mein Vater und meine Mutter das Ganze schon verstanden haben, wohingegen meine kleine Schwester das ganze Geschäftsmodell schon nach der zweiten Woche verstanden hat. Aber das eben, wie Marc schon gesagt hat, unsere Aufgabe. Und das macht auch Spaß, immer mehr Leute dafür zu begeistern, weil man oft auch so ein bisschen diese Strahlen in den Augen sieht, weil man oft immer nur so sagt, hey, kennst du das, wenn du was online bestellst und du hast wieder so mega viel Müll zu Hause rumliegen? Und meistens kommen wir gar nicht dazu, überhaupt erst zu erklären, was wir machen, weil die Leute dann schon in ihre Wut verfallen. Ja, und dann habe ich immer so viel Müll und da ist immer so viel Leeranteil, dass sich viel auch selbst erklärt, glücklicherweise.
Also meine Altpapiertonne, die ich vom Haus stehen habe, quasi mal, da sind 3 Sachen drin. Quasi Umverpackung halt von Komplexverpackung halt oder ähnliches. Dann von die Werbeblättchen, die man immer halt noch zugeschickt bekommt und Versandkartons.
Ja,
das ist nicht, der Inhalt davon, ja.
Nicht zerkleinert wahrscheinlich. Oder nicht so richtig zerkleinert, und dadurch immer voll und ja.
Ja. Klassiker. Weil dir die Zahl, die Marc vorher genannt hat, so gut gefallen hat, hier vielleicht auch nochmal eine Zahl für dich. In Deutschland circa 1,1 Millionen Tonnen Müll im Jahr durch Verpackungsmaterialien.
Wenn man die übrigens übereinander stapelt, nur die in Deutschland produzierten Kartons, Einwegkartons, dann gibt das 4-mal die Distanz von der Erde bis zum Mond.
Das ist weit.
Ja. Da merkt man, das sind nur die in Deutschland, ja, das ist nicht Europa, nicht die Welt, aber man merkt einfach, das ist schon eine gigantische Flut an Verpackungsmüll.
Man unterschätzt das eben mal vollkommen. Lass uns jetzt gerade noch vielleicht noch so eine kleine Checkliste mal machen, wenn ich mich mit dem Thema als E-Commercer mal beschäftigen will. Wie kann ich denn mein eigenes Versandsystem challengen und mal gucken, ob das eben halt überhaupt für Mehrweg geeignet ist?
Also zum einen haben wir ja eben gesagt, dass gerade die Produktgruppen, die zum Beispiel nicht zerbrechlich sind, Kleidung und so weiter, super easy sind, aber auch andere Produktgruppen kann man ganz gut versenden. Also da muss man einmal das Produktsortiment gucken. Dann geht es natürlich auch darum, welches Shop-System habe ich eigentlich, wie einfach kann ich mich onboarden. Das müsste man dann einfach nochmal besprechen. Dann, wie automatisiert ist mein Lager? Sag mal, umso mehr ich selbst und händisch versende, desto einfacher und so schneller kann ich das ausprobieren. Weil es geht ja auch oft immer ums Ausprobieren. Das wollen wir auch immer dazu sagen. Also mal einen Piloten zu machen, das auszuprobieren. So, in der Regel ist das der beste Ansatz. Da stellt ja auch kein Online-Shop direkt um und sagt, ich mache nur noch Mehrwegverpackungen. Und ich zwinge alle Leute dazu. Das ist natürlich immer schon mal wichtig, dass man da einfach diese Logistik- und IT-Themen betrachtet, gucken, passen die Produkte rein. Ich glaube, über das Thema, ob die Zielgruppe das wirklich haben will oder nicht, glaube ich, müssen sich die wenigsten Online-Shops Gedanken machen, weil wir haben jetzt Klickraten in den Test-Online-Shops, die wir haben, so von im schlechtesten Fall 10, im besten Fall 30%, die im Online-Shop das anklicken. Da ist die Werbung jetzt auch nicht so groß gewesen im Vorfeld, dass sie das anbieten, sondern die Leute sehen das einfach. Wir sehen so, ach, cool, die nehmen eine Mehrwegverpackung, klicken drauf, und ich glaube, das ist auch das, also falls Online-Shops da Angst haben oder Brands Angst haben, irgendwie, am Ende will das keiner. Selbst wenn es so wäre, haben sie nicht viel verloren, aber da gehe ich nicht von aus.
Also wo die, also was du gerade beschrieben hast, ist dann, dass die Leute beim Checkout halt die Wahl haben, will ich halt eine Einweg- oder eine Mehrwegverpackung haben. Ja.
Ja, ist so ein bisschen wie bei, ich habe das jetzt letztens gesehen bei der DHL, da kann man, wenn man wenn man einen Tag mehr Zeit hat, dann kann man da Versand über die Schiene anklicken, kostenlos.
Ja.
Und dann steht da drin, das kann bis zu einen Tag länger dann dauern, der Versand.
Hm.
Habe ich vorher nie gehört, habe ich durch Zufall gesehen und dachte so, geil, ja, warum nicht, klicke ich es an. Und ich glaube, das ist das gleiche Modell bei uns. Ja, die Leute sehen das, denken so, ach, Mehrwegverpackung, cool. So, ja, why not? Ja, das ist unser Ansatz.
Ja.
Sind Euro oder andere Verpackungen für Carrier ein Problem oder ist das ein ganz normales Item, wie auch ein Einwegkarton, der verschickt wird?
Ja, da freuen wir uns schon sehr, dass wir dort im aktiven Austausch sind. Uns war es von Anfang an extrem wichtig, dass wir alle Anforderungen der Stakeholder erfüllen, sei es der Endkunde, sei es der Online-Shop oder natürlich nicht zuletzt die Carrier. Und können da sagen, unsere Verpackungen wurden zuletzt erst bei der Deutschen Post DHL auf allen Anlagen und Maschinen getestet.
Mhm.
Und wir sind sozusagen approved. Heißt, wir sorgen für keinerlei Komplikationen und die Verpackungen entsprechen auf jeden Fall den Anforderungen. Die gleichen Tests sind aktuell schon in Terminfindung mit all den anderen bekannten Carriern, sodass ein Online-Shop sich auch sicher sein kann, dass es hier für keinerlei Probleme sorgt.
Also generell sind eben Euro oder andere Mehrwegverpackungen, also einfach, die sind genormt eben halt, die laufen auf ganz normalen Logistikstraßen, nenne ich es jetzt einfach mal irgendwie durch.
Tatsächlich nicht.
Nee?
Es gibt noch keine Norm. Dieses Thema ist noch so frisch. Deswegen mussten wir tatsächlich, wie können wir den Anforderungen, die noch nicht mal wirklich feststehen, erfüllen und standhaben dann auch. Und haben uns wirklich an den Eckpunkten der klassischen Kartonagen orientiert und dort im ersten Schritt der Produktentwicklung vor allem intuitiv gearbeitet, was zum Beispiel Reibkleidwerte angeht, was Beschichtungen angeht, Farbstudien angeht. Also ich komme aus dem BWL-Bereich und habe extrem viel Research zu Kunststoff gemacht.
Ja.
Und die meisten Carrier haben noch gar keine Anforderungen an Mehrwegverpackungen, weil das Thema tatsächlich auch für viele einfach noch sehr überraschend und neu kam. Viele der Carrier haben jetzt zum Beispiel auch Arbeitsgruppen gebildet, die dieses Thema extrem schnell durchleuchten wollen und dann auch recht schnell Anforderungsprofile erstellen wollen. Wir können sagen, wir haben hier auf jeden Fall schon mal einen Schritt nach vorne getan und wir laufen über die Anlagen, das ist schon mal sicher.
Das heißt also, dieses ganze Thema Mehrwegverpackungen ist irgendwie besonders natürlich mal bei der Gen Z, aber generell im E-Commerce immer halt aktuell immer noch ein Wettbewerbsvorteil. Eine Frage, das sie zu Anfang halt gesagt hat, ich würde nochmal zu dieser authentischen Kommunikation und dass man dann vielleicht auch irgendwie sagt, okay, wir haben es getestet oder wir sind eben mal halt dabei. Wie glaubhaft ist das, wenn man eine Mehrwegverpackung einführt und das vielleicht dann nur, also jedes 10. Paket oder so irgendwie verschickt? Würdet ihr sagen, ist eine gute Idee und man zeigt guten Willen oder ist das dann, reicht das nicht?
Es hängt ja am Ende an den Endkonsumenten und Endkonsumenten, wie viele Leute das anklicken. Ja, da hat der Online-Shop ja gar nicht so viel Einfluss. Der kann natürlich sagen, ich zwinge euch jetzt alle dazu, aber das ist, glaube ich, sicherlich ein bisschen schwierig, das könnte die Klickrate dem Online-Shop vielleicht ein bisschen unterbringen. Ich finde, das ist ein guter Ansatz, ganz ehrlich. Wir haben hier von 4,5 Milliarden Pakete gesprochen, wenn 10% davon ausgetauscht werden, das sind 450 Millionen Pakete.
Ja.
Also die 450 Millionen Müllpakete würde ich ungern stapeln wollen oder so. Also so, das ist schon eine enorm gute Zahl. Und dann geht es natürlich auch um Aufklärung und so. Also wenn ein Online-Shop es wirklich ernst meint, so damit mit dem Thema, dann klärt er auch auf und versucht die Leute dazu zu nutschen, wie man so schön sagt, also leicht dazu zu drängen, das auch anzuklicken im Online-Shop. Ja. So machen es ja aber auch Online-Shops oder Brands in anderen Bereichen, wenn sie irgendwas Nachhaltiges anbieten, sei es einen CO2-Rechner oder nachhaltige Produkte, dann versuchen sie die Nutzerinnen und Nutzer ja schon auch darauf aufmerksam zu machen.
Letzte Frage, bevor wir zu unserer Abschlusskategorie kommen. Wir müssen noch zum Schluss noch ein bisschen über Geld reden. Ist das teurer, irgendwie so eine Mehrwegverpackung als E-Commercial einzusetzen oder ist das ähnlich vergleichbar vom Kostenaufwand, wie wenn ich Einwegkartonagen benutze?
Also es ist ungefähr gleicher Preis tatsächlich. Also das hängt sehr stark von den Abnahmemengen ab. Aber Kartons sind gar nicht so günstig, wie man immer denkt.
Mhm.
Also sicherlich hat ein Zalando sehr gute Einkaufskonditionen. So die bestellen ja sehr, sehr viele Kartons. Aber selbst große Brands, große Marken haben gar nicht so günstige Einkaufskonditionen für Kartons.
Mhm.
Die Zellstoffe zum Beispiel, also dieser Papierstoff, aus dem Kartons gemacht sind, Die haben enorme Preissteigerungen hingelegt. Also in den letzten Monaten haben die fast 100% Preisaufstieg bei oder Preisanstieg bei Kartons. Also das finde ich schon krass, dass sich das verdoppelt, dieser Preis. Ja. Deswegen spielt uns das in die Karten, weil zum einen haben wir bei uns keine so starken Rohstoffschwankungen, weil wir die Verpackung so oft wieder benutzen können. Mhm. Und dann bewegen wir uns wirklich so ungefähr in dem Bereich von Einwegkartons. Im schlimmsten Fall müssen sie ein bisschen was drauflegen, im besten Fall sparen sie sogar. Das kommt immer auf die Abnahmemenge an. Aber wir reden hier nicht davon, dass die Verpackung jetzt 10-mal so viel kostet wie vorher. Ja? Weil das wissen wir ja auch, das ist schwierig umzusetzen. Mhm. Ja. Das
sind ja auch für kleinere Shops immer halt interessant, die ja gar nicht so große Abnahmemengen haben. Deshalb immer die andere Kondition. Und wenn man sich dann mal den Abstrahleffekt für die Brand halt ausrechnet, also was das für einen positiven Impact hat, dass man das anbietet oder vielleicht sogar mal komplett halt irgendwie einführt. Also allein das wird man ja auch wahrscheinlich irgendwie einpreisen können nachher beim Brand Uplift oder ähnlichem. Ja.
Genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das gegenzurechnen. Man spart sich Marketingmaßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit ein. Mehrwegverpackungen sind zum Beispiel auch nicht Teil des dualen Systems. Also man hat ja DSD-Abgabegebühren, die dann sozusagen bei Mehrwegverpackungen auch wegfallen würden. Und was auch noch ein Grund wäre zu sagen, was man gegenrechnen kann, ist die Entsorgung. Also jede Retoure, die in einem Karton bei einem E-Commercer ankommt, muss entsorgt werden. An so eine Kartonpressmaschine kostet schon echt ein bisschen was, genauso wie die Abholung und Co. Würde sich dann auch minimieren oder vielleicht irgendwann ganz wegfallen.
Also lohnt sich drüber nachzudenken, holt da draußen einfach mal den Taschenrechner raus quasi und überlegt euch mal ein bisschen und denkt da mal drüber nach. Kommen wir mal zu unserer letzten Kategorie, die wir eingeführt haben, die heißt einfach mal machen. Wenn ihr einem E-Commercer da draußen raten wolltet, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen, was wäre euer Hack, wo man sofort loslegen kann?
Ich würde erstmal sagen, spricht mit euren Kunden, lasst die Teil dieser Entscheidung sein, hört darauf, was die sagen und am Ende des Tages wartet nicht darauf, bis Big Player etwas verändern. Es ist manchmal auch schön, Vorreiter zu sein und es kann euch vielleicht wirklich helfen, eure USPs rauszuarbeiten, Marktanteile zu sichern und eure Kunden auch langfristig an euch zu binden.
Pilotierung haben wir ja angesprochen, also einfach einen Piloten mal starten. So, was hat man zu verlieren? Ja, man kann seine Kunden, man kann das abfragen bei denen. Also, was hat man zu verlieren, einfach mal Piloten zu starten? Deswegen einfach mal machen. Macht einen Piloten.
Genau, macht einen Piloten und denkt mal darüber nach, ob das nicht ein spannender USP für eure Brand ist. Katharina Mark, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ihr habt mich zum Nachdenken gebracht. Ich glaube, viele da draußen auch. War schön, dass ihr wart.
Danke. Ito, danke.
Danke dir.
Ciao.
Ciao.
Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Ja, nehmt das einfach mal als Denkanstoß. Also bei mir hat das so sehr viel in Bewegung gesetzt im Kopf. Wir haben danach auch noch ein bisschen zusammengesessen und mal so ein bisschen gefachsimpelt, was es dann noch für spannende Bereiche gibt, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Nicht nur im E-Commerce generell, eben halt auch im Commerce. Und dass es sich auch echt einfach lohnt, da Vorreiter zu sein. Einfach mal Dinge auszuprobieren. Das ist halt nicht nur eine gute Sache, sondern das erklären die beiden halt ja auch am Ende. Da kannst du medial Sachen rausholen, wenn du es eben halt einfach ernst und authentisch meinst, du kannst spannende neue Zielgruppen erreichen, du kannst Kunden an dich erreichen und vor allem hast du auch richtig guten Content für deine Social-Media-Kanäle, den du nutzen kannst und kannst dieses Thema einfach besetzen. Denk da doch einfach mal drüber nach. Wir machen das auch. Wir überlegen zum Beispiel, das immer mehr auch bei uns halt irgendwie zu nutzen und generell sind wir ja auch beim Thema Nachhaltigkeit schwer unterwegs. Check da auch gerne mal auf der OMR-Festival-Seite den Nachhaltigkeitsbereich aus, den mein Kollege Dominik betreut und für euch da gebaut hat. Da haben wir mal aufgeschrieben, was wir alles um dieses OMR-Festival rum betreiben, um das möglichst nachhaltig zu gestalten. Ich habe noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache für euch und zwar, wenn ihr nachhaltig was lernen wollt, dann möchte ich euch auf unsere kostenlosen Online-Seminare hinweisen, die wir jetzt sehr regelmäßig anbieten. Wir haben uns nämlich überlegt, wie können wir euch nicht nur hier im Podcast auf der Tonspur regelmäßig mit spannenden Informationen besorgen, sondern wie kriegen wir das eben halt vielleicht auch in einem Webinar-Format hin. Und das ist uns gelungen, die bieten wir jetzt recht regelmäßig im Monat an. Zu den unterschiedlichsten Themen haben wir jetzt zum Beispiel im April 3 Stück am Start, einfach um euch mal die Bandbreite zu zeigen, was wir euch da alles bieten. Da geht es in dem ersten um Kreativtechniken, dann haben wir was zum Thema CRM und E-Mail-Marketing am Start und zum Employer Branding haben wir auch ein kostenfreies Online-Webinar für euch. Wie kommt ihr da ran? Ganz einfach gehen auf omr.com/report, da werdet ihr rechts auf der Page einen Knopf finden. Der ist gelb oder auf dem steht drauf, kostenfreie Online-Seminare. Da einfach mal draufklicken, dann seht ihr die Übersicht, was da alles nächstes halt so ansteht. Jetzt nicht nur im April, sondern auch über das ganze Jahr bieten wir monatlich verschiedene Sachen an. Klickt da einfach mal drauf, sucht euch was raus, meldet euch kostenfrei an, tankt ein bisschen Wissen. Wenn ihr mit dem Podcast hier durch seid und immer noch nicht genug habt für den Bereich Online-Marketing, würde mich freuen, euch da demnächst zu sehen. Checkt das jetzt einfach mal am besten aus. Und wenn ihr dieses Podcast-Format supporten wollt, dann freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr zum Beispiel zu diesem Nachhaltigkeitsthema einfach mal einen Post fertig macht, auf Insta, LinkedIn oder wo auch immer. Schreibt da gerne ein kurzes Feedback dazu rein, markiert da gerne mich und OM Education drin, dann bekommen wir das auch mit. Und dann freue ich mich auf eure Reaktion hier zum Thema Nachhaltigkeit im E-Commerce am Beispiel der Gen Z. Ich fand's richtig spannend, mit den beiden mal über dieses Thema zu reden. Ich bin gespannt, wie euch das gefallen hat. Ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.